Boden, Grundlage des Lebens. Hallo und herzlich willkommen bei Love, Peace and Tofu, dem Podcast, der Position bezieht. Auch in dieser Episode geht es um einen Welttag. Einen, der etwas in den Mittelpunkt rückt, wovon man mit Fug und Recht behaupten kann, dass es unser aller gemeinsamen Lebensgrundlage bildet. Ohne dieses gäbe es keine Lebensmittel, keinen Platz zum Wohnen, keine Energie, kein Wasser, ja, nicht einmal Leben an sich auf diesem wunderschönen Planeten. Es geht um den Boden und dementsprechend geht es um den Weltbodentag. Kurz eine geschichtliche Einordnung. Dieser Aktionstag ist seit dem 17. Weltkongress der Internationalen Bodenkundlichen Union, kurz IUSS, also International Union of Soil Sciences, gegeben. Diese Union ist Mitglied des Internationalen Council of Science. Regelmäßig, alle 4 Jahre, richtet die IUSS einen bodenkundlichen Weltkongress aus. Der 20. WCSS, also World Congress of Soil Science, fand 2014 in Jeju-si, Südkorea, statt. 2018 in Rio de Janeiro und 2022 in Glasgow. Dem Verein gehören fast 90 nationale sowie regionale Gesellschaften weltweit an, die ca. 55.000 WissenschaftlerInnen der Bodenkunde vertreten. Nun wissen wir, wer diesen Welttag ins Leben gerufen hat, aber noch nicht, warum am 5. Dezember. Dieses Datum wurde ausgewählt, weil es der Geburtstag des thailändischen Königs Bhumibol Adulyadej, ich bitte alle, die der Sprache mächtig sind, zu verzeihen, wenn ich es falsch ausgesprochen habe, war, der den Weltbodentag unterstützt hatte. Jährlich soll nun ein Zeichen für die Bedeutung der natürlichen Ressource Boden gesetzt und für den Schutz des Bodens geworben werden. Denn sie bilden die Grundlage für Biodiversität, die Produktion von Nahrungsmitteln etc. Außerdem leisten sie Wesentliches für die Sicherung der Ernährung der Menschen sowie zur Versorgung mit sauberem Wasser und Energie. Auf Betreiben der FAO nahm die UN diesen Tag in ihr Programm auf und diese kam der Aufforderung im 2014er Jahr nach. Mittlerweile sind sich zumindest viele Menschen darüber im Klaren, dass ein gesunder Boden die Voraussetzung für gutes Pflanzenwachstum darstellt und damit die Grundlage für die Gesundheit aller Tiere bildet. Doch was ist eigentlich ein gesunder Boden? Unter Bodengesundheit versteht man, recht schlicht definiert, die Fähigkeit des Bodens als lebendes Ökosystem zu funktionieren. Das sagt zunächst nicht viel aus und ist eigentlich auf den ersten Blick selbsterklärend. Der Boden ist eine komplexe Umgebung mit vielen Komponenten, wie organischen Stoffen, Gemeinschaften von Mikroorganismen, Luft- und Wassersporen und Mineralien. Wenn all diese Komponenten so zusammenwirken, dass sich quasi ein harmonisches Ganzes ergibt, so ist der Boden gesund und dieser erfüllt wichtige Funktionen wie die der Wasserregulierung. Das heißt, er speichert Wasser und reguliert die Bewegung. Außerdem unterstützt er das Pflanzen- und Tierleben, da es zur Artenvielfalt und zur Produktivität lebender Organismen beiträgt. Darüber hinaus funktioniert er wie ein Schadstofffilter, denn Mineralien und Bodenmikroben filtern Schadstoffe und schützen so die Qualität des Grundwassers. Er enthält einen Nährstoffkreislauf für die Pflanzen, denn die Bodenmikroben sind an der Speicherung und dem Kreislauf von Nährstoffen wie Phosphor, Stickstoff und Kohlenstoff beteiligt. Zuletzt bietet er körperliche Stabilität und Unterstützung, denn er dient als Medium für das Pflanzenwachstum und unterstützt Bauten. Ausgehend von diesen Funktionen gibt es 3 wesentliche Eigenschaften, von denen die Bodengesundheit abhängt. Diese gliedern sich in physikalische, chemische und biologische Eigenschaften. Physikalische Eigenschaften sind visuelle Indikatoren wie Bodenstruktur, Aggregatzustand, Verkrustung und Verdichtung, Durchlässigkeit, Textur, Porosität etc. Chemische Eigenschaften stellen die chemischen Prozesse dar, die im Boden ablaufen, wie zum Beispiel die Nährstoffverfügbarkeit, der pH-Wert, der Salzgehalt etc. Biologische Eigenschaften beinhalten visuelle Indikatoren wie Makroorganismen, also Regenwürmer, Springschwänze, Milben etc. und deren Aktivität und Nebenprodukte. Allein an diesem kleinen Aufriss lässt sich bereits erkennen, dass Boden eine sehr komplexe Sache ist, in der diese Aspekte nicht statisch nebeneinander stehen, sondern dynamisch interagieren. Dieses gemeinsam fördert einen gesunden Boden. Ein kleines Beispiel, das das verdeutlicht. Die Bodenstruktur beeinflusst die Wasserspeicherung, was wiederum ein gutes Umfeld für Mikroorganismen schafft. Aber warum ist die Bodengesundheit so wichtig? Auch wenn wir zunehmend den Boden zerstören, beziehungsweise das Leben und Zusammenleben darin, braucht man eigentlich nicht erklären, warum es so wichtig ist, die Bodengesundheit zu erhalten oder, wo sie nicht mehr gegeben ist, diese wiederherzustellen. Dennoch sollte man sich die wichtigsten Aspekte vor Augen führen. Zunächst ist der Boden die Grundlage allen Lebens, quasi der Grund, auf dem wir stehen. Aber konkreter auch Voraussetzung für Landwirtschaft bzw. Wachstum von Pflanzen, die den Lebewesen auf dieser Erde als Nahrung dienen. Der Boden stellt dazu Nährstoffe, sauberes Wasser, Luft bereit. Damit trägt ein gesunder Boden dazu bei, robuste Pflanzen zu produzieren, die die Ernteerträge, die Nahrungsmittelproduktion und die Ernährungssicherheit erhöht. Darüber hinaus speichert ein gesunder Boden Kohlenstoff aus der Atmosphäre und trägt so zur Abmilderung des Klimawandels bei. Was sich so nett anhört, bedeutet pointiert ausgedrückt, ohne gesunde Böden kein Leben. Und nein, es braucht nicht netter gesagt zu werden, denn es geht um unser aller Überleben. Eigentlich wissen wir das. Und es gibt ja so viele, die achten ja eh auf die Bodengesundheit. Schließlich ist der Glyphosat mittlerweile verboten. Naja, nicht ganz, denn das Verbot gilt nur für den privaten Gebrauch im eigenen Garten, aber immerhin. Was ich mich allerdings frage, wie viel von dem Gift noch in den verschiedenen Gartenhütten steht und deshalb zur Anwendung kommt und wer das denn kontrollieren würde. Ihr seht, aber letztendlich ist der private Gartenanteil gering im Vergleich zur Agrarindustrie und da traut sich niemand, Monsanto was zu verbieten. Noch oder gerade deshalb ist die Frage zu stellen, wie ist denn das denn um die Bodengesundheit bestellt? Es zeigt sich, dass die Bodengesundheit aus verschiedenen Gründen gefährdet ist. Die Hauptverursacher für die Gefährdung sind intensive Landwirtschaft, Abholzung, Erosion, Umweltverschmutzung und unsachgemäße Düngung. Dazu eine kurze Übersicht über die Ergebnisse der EU-Bodenbeobachtungsstelle, die die Gesundheit bzw. Krankheit der Böden in der EU und die dahinterliegenden Abbauprozesse darstellt. Es zeigt sich, dass sich 61% des Bodens in der EU in einem kranken Zustand befinden. Im Original steht zwar ungesund, aber krank trifft es wohl eher. Wieder müssen Euphemismen herhalten, damit es nicht gar so schlimm klingt. Allerdings, so wird hingewiesen, sieht die Realität des Ausmaßes der Bodendegeneration noch viel schlimmer aus. Aber es mangelt an Daten zu vielen Problemen der Bodendegeneration, wie zum Beispiel der Bodenkontamination. Die häufigsten Arten der Bodendegeneration umfassen Verlust von organischem Kohlenstoff im Boden, ungefähr 53%, Verlust der biologischen Vielfalt im Boden, ungefähr 37%, Risiko der Degradation von Torfgebieten 30%. Das neue Dashboard zeigt, dass kranke Böden von mehr als einer Art der Bodendegeneration betroffen sind. Angeführt werden 15 Indikatoren, die 9 Themen abdenken. Erstens Bodenerosion, zweitens Bodenverschmutzung, drittens Nährstoffe, viertens Verlust organischen Kohlenstoffs im Boden, fünftens Verlust der biologischen Vielfalt im Boden, Sechstens Bodenverdichtung. Siebtens Bodenversalzung. Achtens Verlust organischer Böden. Neuntens Bodenversiegelung. Neu ist auch, dass diese Datensätze räumlich kombiniert werden, um die Intensität und den Ort von Bodendegradationsprozessen hervorzuheben. Es zeigt sich, welche Gebiete betroffen sind. Außerdem ist eine Neuheit die Festlegung von Schwellenwerten, ab wann ein Boden gesund bzw. krank genannt werden kann. Gesunde Böden sind von wesentlicher Bedeutung, um Klimaneutralität, eine saubere Kreislaufwirtschaft und die Beendigung von Wüstenbildung und Bodendegradation zu erreichen. Außerdem ist sie auch notwendig, um den Verlust biologischer Vielfalt umzukehren, gesunde Nahrungsmittel bereitzustellen und die Gesundheit zu schützen. Erst mit Hilfe der entsprechenden Daten ist es möglich, konkrete Schritte zu setzen, sowohl für den Schutz als auch für die Wiederherstellung von Böden. Nachhaltige Nutzung ist das Schlagwort. Allerdings, wie kann diese aussehen? Also, es geht nicht um den Kompost im Garten. Das ist zwar auch nett, ist aber eher vernachlässigbar. Was kann die großflächige Agrarindustrie beitragen? Folgende Vorschläge werden gemacht. Erstens, die Reduktion des Einsatzes von Chemikalien und die Anwendung naturbasierter Lösungen wie Produkte zur biologischen Schädlingsbekämpfung und zum biologischen Schutz. Diese Produkte sind vorzuziehen, da sie nur jene Organismen treffen, auf die abgezielt wird, und sie bewahren die Artenvielfalt im Boden. Zweitens, Erhöhung der Menge an organischen Substanzen, die auf die Felder zurückfließen, mit einer Zwischenfrucht und indem Ernterückstände auf der Bodenoberfläche belassen werden oder organischer Mulch verwendet wird. Drittens, Reduktion der Bodenverdichtung durch Maschinen, durch minimale oder gar keine Bodenbearbeitung. Viertens, Rotation der Pflanzen, um die Vielfalt über und im Boden zu erhöhen und den Kreislauf von Schädlingen und Krankheiten zu unterbrechen. Fünftens, Verwaltung von Wasser durch das Anpflanzen von Vegetation wie Bäume und Sträucher. Dadurch kann die Wasseraufnahme des Bodens verbessert werden. Nährstoffmanagement durch sorgfältige Planung und Anwendung von Dünger und Düngemittel, um Nährstoffüberschüsse zu minimieren. Pflanzenschutz, siebtens, integrieren und nachhaltige Bekämpfung unerwünschter Lebewesen. Auch als nicht unbedingt Fachfrau sieht man einiges bei diesen Vorschlägen auf einen Blick. Es bedeutet mehr Arbeit und den Verlust vom Boden, indem man diesen für Grünstreifen benutzt. Außerdem fällt weniger Profit für die Firmen an, die die chemischen Keulen produzieren. Das Stichwort Monsanto ist schon gefallen. Das ist übrigens auch die Firma, aufgrund derer und deren Geschäftsgebaren sich etliche indische Landwirte umbrachten, als sie nämlich erkannten, dass sie Saatgut erhalten hatten, das sie im nächsten Jahr nicht mehr verwenden konnten. Normalerweise ist es so, dass Landwirtinnen einen Teil des Ertrages zurückbehalten, um neu anzupflanzen. Das Saatgut von Monsanto ist so manipuliert, dass das nicht mehr möglich ist, und außerdem braucht es die richtige chemische Keule dazu, damit das Zeug überhaupt wächst. Und von wem bekommt man das verkauft? Richtig, von Monsanto. Das bedeutet die Abhängigkeit der Landwirtinnen und eine Verkaufsgarantie für die Konzerne, respektive diesen einen, aber es sind mehrere. Deshalb versuchen sie auch alles, um zu verhindern, dass der Saatguthandel frei ist. Selbst in der EU werden immer wieder Vorstöße auf die Patentierung von Pflanzen gemacht. Noch hält die EU stand. Noch. Ist aber die Frage, wie lange noch? Und es wird, wie viele munkeln, in der ersten Zeit der Umstellung von einer Art des Anbaus mit schweren Maschinen und chemischen Keulen zu einer Verringerung der Ernteerträge führen. Dennoch ist es auf lange Sicht gesehen der einzig gangbare Weg, will man die Ernährung generell sicherstellen. Denn kranke Böden, die letztlich irgendwann tot sind, so sehr verdichtet, dass keine Organismen mehr darin existieren können, brauchen viel länger, um sich wieder zu erholen. Allerdings, das ist ebenso sicher, irgendwann, Wenn man sie ganz in Ruhe lässt, werden sie sich auch gänzlich erholen. Das heißt, es wird eine Übergangszeit und einen Einbruch geben. Doch die fehlende Humusschicht, das mangelnde Leben im Boden bzw. in den Böden, die kein Wasser mehr aufnehmen können, weil sie zu sehr verdichtet sind, werden uns mit viel größeren Einbußen dazu zwingen. Eine große Rolle bei der Bodenerholung spielen organische Stoffe. Diese sind von lebenden Organismen produzierte und dem Boden zurückgeführte Materialien. Reichhaltige Böden mit organischen Stoffen verfügen über eine große Artenvielfalt wie Bakterien, Viren, Pilzen, aber auch Makroorganismen wie Insekten und Würmer. Die organischen Substanzen dienen als Nährstoffquelle für makro- und mikrobielle Organismen, die die Nährstoffe zerlegen, die tief von Pflanzen aufgenommen werden. Organische Stoffe beeinflussen auf vielfältige Weise wie Verbesserung der Bodenstruktur, Regulierung des pH-Wertes, der Temperatur und der Belüftung des Bodens, Förderung mikrobieller Aktivität und Vielfalt, Lieferung wichtiger Nährstoffe für das Pflanzenwachstum, verbesserte Krankheitseindämmung, Verbesserung der Wasseraufnahme und Speicherung, Verringerung der Bodenerosion, Vermeidung des Verlusts fruchtbarer Böden. Wahrscheinlich ist die Bodendiversität für den Nährstoff- und Wasserkreislauf sowie die Verhinderung von Lebewesen, die den Pflanzen schaden, von entscheidender Bedeutung. Das alles unterstützt sowohl das Wachstum als auch die Gesundheit der Pflanzen. Kurz gesagt, die Biodiversität versorgt uns mit Nahrung und sauberem Wasser. Organische Stoffe sind ein Reservoir an Nährstoffen, die durch ihre Zersetzung langsam in den Boden freigesetzt werden. Mikrobielle Organismen zersetzen organische Stoffe, um diese lebenswichtigen Nährstoffe in eine Form zu zerlegen, die Pflanzen aufnehmen können. Dadurch erhöht sich die Bodenfruchtbarkeit und Pflanzen können besser und stärker wachsen. Die richtige Bewirtschaftung organischer Stoffe gewährleistet einen ausgeglichenen Nährstoffkreislauf. Dies trägt zur langfristigen Ernteproduktivität und einem ausgeglichenen Ökosystem bei. Ein weiterer wesentlicher Faktor ist die Bodenstruktur für die Bodengesundheit, denn diese beeinflusst direkt die Fähigkeit, Wasser zu regulieren und Pflanzenwachstum zu unterstützen. Bodenstruktur meint die Aggregate der Bodenpartikel und die Poren zwischen ihnen. Ein gut strukturierter, gesunder Boden hat große Porenräume, die es dem Wasser ermöglichen, in den Boden einzudringen, statt abzufließen, die Luft besser zirkulieren zu lassen und den Pflanzenwurzeln zu ermöglichen, Nährstoffe und Wasser effektiver zu erreichen. Demgegenüber schränkt ein verdichteter oder schlecht strukturierter Boden die Wasserbewegung und das Wurzelwachstum ein, was zu einer Verringerung des Pflanzenwachstums führt. Dies wiederum führt zu weiterer Bodendegradation und zur Verschlechterung der Bodengesundheit. Außerdem sind Bodengesundheit und Klimawandel miteinander verknüpft. Denn dieser beeinflusst Böden durch extreme Wetterereignisse, höhere Temperaturen oder veränderte Niederschlagsmuster. Auswirkungen auf die Bodengesundheit sind zum Beispiel reduzierte Menge an organischer Substanz aufgrund einer hohen Zersetzungsrate, gestörte Bodenstruktur, reduzierte Bodenfeuchtigkeit durch hohe Temperaturen, erhöhte Erosion. Außerdem hat die Bodengesundheit erhebliche Auswirkungen auf das Klima, denn ein gesunder Boden kann Kohlenstoff aus der Atmosphäre aufnehmen und speichern, wodurch Treibhausgasemissionen verringert werden. Hingegen trägt kranker Boden zur CO2-Emission bei. Darüber hinaus gelangt Methan in die Atmosphäre, was nicht zuletzt auf den Verlust organischer Stoffe zurückzuführen ist. Deshalb ist eine gute Bodengesundheit ein entscheidender Beitrag zur Bekämpfung des Klimawandels. Wesentliche Elemente der Verbesserung der Bodengesundheit sind Praktiken wie regenerative Landwirtschaft, Agrarökologie und klimafreundliche Landwirtschaft. indem wir nachhaltige Praktiken übernehmen und die globale Zusammenarbeit fördern, können wir dafür sorgen, dass unser Boden auch weiterhin Leben ermöglicht, die Umwelt schützt und für die Ernährungssicherheit zukünftiger Generationen sorgt. Ein toter Boden ist unser aller Tod. Leben ist nur mit gesunden Böden möglich. Doch wer ist verantwortlich? Wer muss sich umorientieren? Und was haben Eigentumsverhältnisse an Grund und Boden mit der Umweltkatastrophe und mit kranken Böden zu tun? Diese Fragen beantworte ich in der nächsten Folge dieses Podcasts Love, Peace and Tofu. Ich freue mich, dass du auch diese Episode bis zum Ende gehört hast. Wie ist deine Meinung dazu? Schreib sie mir gerne in die Kommentare und hör wieder rein, wenn es heißt Hallo und herzlich willkommen bei Love, Peace and Tofu, dem Podcast, der Position bezieht.